Sonntagvormittag, das ist die Sendung Treffpunkt hier auf Radio L. Eine Sendung, bei der wir immer sehr spannende Gäste aus dem Land und der Region zu Gast haben. Und heute darf ich bei mir im Studio begrüßen Adrian von Brocke. Er ist der Leiter vom Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität Liechtenstein. Jan, schön bist du da.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, da sein zu dürfen.
Ich glaube, wir dürfen uns duzen. Mittlerweile haben wir doch schon öfters Interviews zusammen gehabt. Es ist noch gar nicht lange her. Bist du bei uns im Studio gewesen, zu der Corona-Studie, wo die Universität Liechtenstein eine von der ersten war, die überhaupt eine gemacht hat. Und dort ist dann die Idee entstanden, dass wir gesehen haben, ich glaube, wir brauchen noch mal ein bisschen länger Zeit, um miteinander zu reden. Der Name Jan von Brocke, auch dein Hochdeutsch, lässt ja schon erahnen, du bist jetzt nicht gerade ein waschechter Liechtensteiner. Wie bist du bei uns im Land gestrandet, Jan?
Ja, ich glaube, ich kann sagen, ich bin Wahl-Liechtensteiner, vielleicht vom Herzen her. Und ja, seit bald 14 Jahren wohne ich im Land. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich, da kommt auch die Familie her. Familie von Brocke ursprünglich aus dem Hamburger Raum und ist dann in einem Strang so nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Ich war selber, bin ich gebürtig aus Hagen in Westfalen und habe dann in Münster studiert und dort auch meine akademische Ausbildung genossen und bin dort auch circa 15 Jahre an der Universität Münster gewesen. Und von dort aus habe ich mich dann in Liechtenstein an der Universität, damals noch an der Hochschule Liechtenstein, beworben. Da war eine spannende Stelle ausgeschrieben, die mich sofort angesprochen hatte. Der Hilti-Lehrstuhl für Business Process Management, der dort eingerichtet wurde. Und das hat mich, muss ich sagen, natürlich wirklich thematisch dermaßen gefesselt, vom Setting her so gefesselt. Ich liebe die Tätigkeit in der Wissenschaft, aber auch an der Schnittstelle zur Praxis. Und das kam da natürlich sofort so zum Ausdruck und hat sich auch wundervoll bestätigt, muss ich sagen, dass ich mich damals beworben habe. Die Stelle war in der Zeit ausgeschrieben und ich weiß noch, wie gestern, wie ich hier das erste Mal hergefahren bin. Ich bin war auf einer Konferenz in Karlsruhe vorher und bin dann von dort mit dem Zug gekommen und bin dann, glaube ich, auch in den letzten 10 Minuten dreimal umgestiegen, bis ich dann in Wandelspost angekommen bin. Aber ich habe, das darf ich glaube ich sagen, also ich mich schon in der Vorbereitung natürlich auf das Vorstellungsgespräch und auf die Vorträge, die sich dann mit so einer Ausschreibung verbinden, sehr mit Liechtenstein beschäftigt und mich also wirklich sehr begeistert für Land und Leute, wie ich es damals schon sehen konnte. Ich wusste, da erinnere mich noch gerne dran, auf der Hochschule damals, Uni heute, war zumindest damals so eine Webcam schon eingerichtet und ich habe dann irgendwie am Ende, also fast stündlich, mal geguckt, wie es denn ausschaut in Liechtenstein, schon bevor ich das erste Mal persönlich da war.
Hat es einen grossen Unterschied zwischen Theorie und Praxis gegeben, also von den Hoffnungen oder den Ideen, wie das da sein könnte und wie es denn wirklich ist?
Also ich muss dazu, glaube ich, sagen, ist es ohnehin ein unglaubliches Abenteuer. Ich glaube, egal wo man hingegangen wäre an der Stelle oder auch wenn man seine Ausbildung abschließt und dann wirklich dem Beruf so nachgeht und seine eigenen Aufgaben hat und sich so seinen eigenen Bereich gestalten kann und so. Ich glaube, das ist für jeden von uns eine unglaublich aufregende Zeit, die man kaum so richtig planen kann, was einem da so begegnet. Und gut ist, glaube ich, einfach, dass man Vertrauen hat und eine Freude hat und irgendwo sich das zutraut und das Positive versucht zu sehen und das aufzunehmen. Das war für mich persönlich immer wichtig, aber ich denke, das ist jetzt nicht nur in meinem Umfeld oder in der konkreten Situation so gewesen, sondern das betrifft sicherlich viele andere Menschen auch. Aber so war es für mich natürlich schon speziell. Ich bin da ja ehrlich vorher von Liechtenstein nicht viel gehört. Und dann habe ich natürlich gegoogelt und dann diese Webcam gefunden, wie ich gesagt habe, und war wirklich begeistert und fühlte mich sehr angesprochen, schon von der Landschaft auch und von der Kultur und auch dem Standort, der ja dann auch, also auch wirtschaftlich so spannend herkommt und das, was wir heute auch so wirklich spüren und lieben und schätzen oder auch nutzen in den Kooperationen und in den Projekten, die wir machen. Das ist ja, wird ja sichtbar, wenn man sich mit dem Land auch von außen beschäftigt. Und dann war das natürlich auch schon für mich nochmal eine deutliche Verlagerung runter in den Süden. Also mein Lebensmittelpunkt war ja sonst eher so mehr so in der Mitte vielleicht so von Deutschland. Und dann ist man vielleicht mal zum Skifahren runter oder so. Bodensee ist ja schon eigentlich das Ende der Welt gewesen und dann noch weiter zu fahren, muss ich sagen. Das war für mich, ich weiß noch auch, wie wir dann später hergezogen sind, bin ich mit meiner Freundin damals, heute meiner lieben Frau, der Christina, mit dem Möbelwagen runtergefahren und dann haben wir eine Rast in Lindau gemacht und habe ich auch gedacht, wow, was ist das jetzt wir sind ja noch nicht mal angekommen und irgendwo, wie fühlt sich eigentlich die Welt an, wenn das jetzt der Mittelpunkt ist und nicht mehr, wie ja vorher doch deutlich, Westfalen irgendwo der Mittelpunkt war. Und damit hat sich natürlich wirklich wie so eine Schussfahrt irgendwie einfach alles verbunden. Aber ich muss sagen, das war eine unglaublich spannende, angenehme, tolle Schussfahrt. Ich habe da keine Sekunde dran geglaubt, dass das irgendwie auch nicht gut sein könnte oder so. Das habe ich gar nicht zugelassen von Anfang an. Fand das faszinierend, auch die ganze Aufbruchsstimmung. Ich meine, die Universitätswerdung zu der Zeit, da waren wir ja also wirklich auch von Anfang an wirklich unglaublich im Schuss, dann auch den Lehrstuhl aufbauen zu dürfen. Den hat es ja noch nicht gegeben. Dann die Kooperation mit Hilti, die ich bis heute als unglaublich inspirierend empfinde und auch wertig und wertschätzend empfinde, was mich also wirklich immer wieder begeistert und verbunden mit so vielen positiven Erlebnissen auch eine Gruppe aufbauen zu können, dann eine eigene. Das ist ja, man hat ja vorher im Wesentlichen doch gelernt und dann plötzlich kriegt man das Vertrauen so selber jetzt wie so ein kleines Unternehmen zu gründen, dann ist ja so ein Lehrstuhl eigentlich. Und dann bin ich erst mit einem Mitarbeiter und dann mit zweien, mit dreien. Und dann wächst das plötzlich und so. Und das alles machen zu dürfen, das war natürlich eine unglaubliche Zeit. Die habe ich so überhaupt nicht planen können, glaube ich. Die hat sich zu was ganz Besonderem entwickelt. Und das ist dann ja auch das Schöne, dass dieses ganz Besondere hat dann ja auch ganz viel Wertigkeit irgendwo, was einem dann auch sehr, sehr lieb und kostbar ist.
Du lebst sehr Liechtenstein-like, sage ich jetzt einmal, zu Gell, mit Frau und Kind. Trotzdem, die Aussenstehenden sagen viele, Liechtensteiner sind ein bisschen ein spezielles Volk. Man kennt halt jeder und man weiß so immer, was du getan hast gestern, weil man deine Autonummer und dein Auto kennt. Wie ist das gegangen? Also wie findest du die Liechtensteiner?
Also ich habe mich von Anfang an total wohlgefühlt in Liechtenstein, muss ich sagen. Und eigentlich schon bevor ich da war, ich hatte einen unheimlich positiven Eindruck. Ich habe auch wirklich alle Menschen, mit denen ich zu tun hatte, als extrem aufgeschlossen und freundlich und positiv empfunden. Man hört das manchmal, was du sagst. Ich habe das selber, muss ich sagen, jetzt zum Glück vielleicht oder aus Gründen vielleicht auch nicht erlebt so stark. Ich spüre schon auch einen Unterschied, bin ich in der Schweiz bin oder ob ich in Liechtenstein bin. Ich habe das Gefühl, mich hier viel mehr zu Hause zu fühlen. Natürlich, oder auch der Umgang erscheint mir, aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich mich eben so wohl fühle, ja, aber es fühlt sich, finde ich, noch herzlicher, noch freundlicher, natürlicher an, was man manchmal so sagt irgendwo, oder auch als sich als Ausländer zu fühlen. Ich habe auch viele Kolleginnen und Kollegen, die in der Schweiz tätig sind oder auch in anderen Ländern, das habe ich persönlich, vielleicht habe ich es auch einfach nicht gesehen, aber... Aber ich habe das, muss ich sagen, nicht so gespürt. Einerseits natürlich an der Universität, wir sind sehr international, die Studierenden sind international, Hilti ist international, die Unternehmen. Ich habe das wirklich, muss ich sagen, so nicht wirklich gespürt. Wir haben anfangs in Vaduz gewohnt, dann in Eschen, oben am Berg eine längere Zeit. Vielleicht hat man uns auch da gar nicht so wahrgenommen. Ich weiß das nicht, dass wir da nicht so unter der Beobachtung standen, jetzt wohnen wir in Rugell, fühlen uns da total wohl in der Gemeinde und auch in der Nachbarschaft, sind alles ganz liebe Menschen und herzlich. Also ich kann wirklich dann nur das Allerpositivste sagen und bin auch dankbar dafür, das muss ich auch sagen. Ist ja auch nicht natürlich, dass man so aufgenommen wird. Also finde ich schon toll.
Drüllen wir durch ein paar Jahre zurück. Warum haben Sie sich für Wirtschaftsinformatik entschieden? Warum der Bereich? Ist das immer schon klar gewesen oder hat es irgendwann so ein...
Muss ich ehrlich sagen, das ist eine spannende Frage. Das war ehrlich gesagt überhaupt nicht klar für mich, wenn ich da so mal ganz persönlich reden darf. Ich habe mir die Wahl gar nicht leicht gemacht. Mein Vater war Steuerberater und ich habe ganz viel schon damals in seiner Praxis gearbeitet und da so die neuen Wirtschaftsbriefe abgeheftet und sowas. Ne? Und das fand ich eine Zeit lang ganz spannend. Und ich habe einen Bruder, der ist älter, der hat dann irgendwann entschieden, er würde auch gerne Steuerberater werden. Und in dem Moment war für mich klar, ich werde kein Steuerberater. Und habe dann auch irgendwo gemerkt, ist mir auch eigentlich ein bisschen zu trocken. Ich interagiere gerne mit Menschen. Und natürlich jetzt Wirtschaftsprüfung, Steuerberater interagiert auch viel mit Menschen und so. Aber damals so zu der Schulzeit habe ich dann gedacht, ja, möchte ich dann vielleicht doch nicht unbedingt so machen. Aber ich habe wirklich, muss sagen, alles in Erwägung gezogen. Würde ich fast auch jedem raten heutzutage. Also ich habe immer den Lehrberuf sehr, sehr geschätzt. Ich hätte auch gut auf Lehramt studieren können, glaube ich. Das hat mir immer Freude gemacht. Ich habe auch einen deutlich jüngeren Bruder, um den habe ich mich immer gerne gekümmert und hat mir Spaß gemacht und so. Und dann habe ich irgendwie aber für mich gedacht, so was Wirtschaftliches wäre eigentlich schön. Und jetzt klingt es vielleicht auch ein bisschen salopp, aber es war wirklich so. Ich habe dann gedacht, jetzt Betriebswirtschaft zu studieren nur, wie so viele andere studieren. Also das war mir, irgendwo habe ich gedacht, ich will schon vielleicht was machen, wo ich einfach auch etwas mache, wo ich inhaltlich ein bisschen hervorsteche, was vielleicht ein bisschen spezieller ist, was ein bisschen was Besonderes ist irgendwo. Ich habe das in der Schule schon immer als ein bisschen unangenehm empfunden, dass man dann irgendwie auch noch die allerbesten Noten rausquetschen musste, um irgendwo ein bisschen mal so seine Nase nach oben zu strecken oder um irgendwie sich dann zu qualifizieren für ein Studium oder so. Und ich habe irgendwie für mich gedacht, kann ich nicht irgendwas machen, was eigentlich so klasse ist, irgendwie so, was so gefragt ist auch wahrscheinlich in der Zukunft, dass ich dann schöne, interessante Dinge tun könnte vielleicht in der Zukunft. Und da kam gerade zu der Zeit so Wirtschaftsinformatik rauf und ich bin eigentlich jetzt von Haus aus, unsere Familie sind eigentlich alle eher Wirtschaftswissenschaftler oder Wirtschaftler, eigentlich Praktiker eher und auch Juristen oder so. Und mit Informatik habe ich persönlich gar nicht so stark vertraut. Ich hatte zwar so einen Computer mal so als Junge schon, habe auch gern mal so ein Spiel gespielt, aber vor allem dann auch mal so ein bisschen programmiert. Aber da waren andere, glaube ich, schon immer weiter. Aber ich habe mich dann gefragt, ja, kann ich mir das aufschaffen eigentlich und kann ich das hinbringen? Weil das wäre natürlich schon was Spannendes, denn das war ja gleich einleuchtend, dass also jetzt so das ganze Thema Informatik und Technik auch in der Wirtschaft eine ganz große Rolle spielen würde. Und das war für mich schon auch ein mutiger Schritt, glaube ich, damals. Ich habe gesagt, ich versuche das jetzt, war mir von Anfang an gar nicht klar, schaffe ich das überhaupt? Gerade so in diesem sehr technischen Bereich. Aber ich habe dann auch gleich gemerkt, dass mir das so einen Spaß gemacht hat. Ich habe dann, während ich bei der Bundeswehr war, ein Praktikum noch gemacht bei einer Unternehmensberatung. Die hat sich mit solchen ERP-Systemen, Informationssystemen beschäftigt. Und da habe ich dann auch angefangen, ein bisschen zu programmieren und so und gemerkt, dass mir das auch eine große Freude macht und das auch liegt. Und dann war das für mich auch ein Abenteuer zu sagen, ich mache jetzt nicht irgendwie nur, wie so viele machen, so ein Breitenstudium, was irgendwie jeder macht, sondern das war für mich was Besonderes, irgendwo was Innovatives zu sagen, ich versuche da jetzt Wirtschaftsinformatik zu machen. Das war eigentlich jetzt lange Rede, aber irgendwo vielleicht ein bisschen so, wie so dieses persönliche Überlegen. Ich hätte auch Medizin, habe ich überlegt. Ich habe alles Mögliche überlegt. Ja, ich war mir gar nicht, manch einer als Junge oder Mädchen weiß vielleicht so sehr früh schon genau, was das Ding ist. Das war mir, muss ich sagen, persönlich gar nicht so klar. Und ich habe dann meine Freude wirklich auch während meiner Tätigkeit entfaltet und bin so also zu diesem Gebiet gekommen. Und es gab dann ein Studium auch für Wirtschaftsinformatik in Münster, das ich dort studiert habe.
Man hört draussen, dass, glaube ich, das die richtige Entscheidung für dich war, dass du immer noch Feuer und Flamme bist für den Zweig. Aber wenn ich mir denke, du hast gesagt, dort ist das gerade erst aufgekommen mit dieser Informatik, mit dieser Technik und wo das heute ist, das ist ja ein Weltunterschied. Also das ist ja nicht etwas, wo man irgendwann mal lernt und 20 Jahre später immer noch gleich macht.
Und das ist auch, empfinde auch eigentlich in vielerlei Hinsicht eine sehr große Dankbarkeit für Dinge, die sich entwickelt haben, die ich so gar nicht hätte planen können. Also ich hatte damals schon irgendwo das Gefühl, haben auch alle gesagt, und dass sowas jetzt wie Wirtschaft als Informatik die Zukunft wäre. Aber warum so ganz genau, war mir damals auch nicht so ganz klar. Ne? Und wenn ich mir überlege, was wir heute machen und was Wirtschaftsinformatik heute für eine Bedeutung hat in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft und für die Gesundheit und für in der Bildung und für all uns Menschen. Die Pandemie zeigt es ja auch. Was würden wir machen ohne Digitalisierung? Also das ist ja ein dermaßen zentraler Bereich geworden. Das habe ich damals ehrlich überhaupt nicht gesehen. Und das hat natürlich den Bereich noch um ein Vielfaches spannender gemacht als damals. Also wir haben uns damals mit viel schlichteren Dingen auseinandergesetzt und als heute. Ich meine, dass jeder mal einen Computer in der Tasche haben wird, dass die Autos, die Häuser, alles eigentlich Computer sind und wir dort mit Internet der Dinge und mit Sensorik und Analytics und künstlicher Intelligenz und all den Themen arbeiten können. Und auf der anderen Seite auch jetzt nicht nur, und das muss ich sagen, fasziniert mich total, nicht nur irgendwo am Ende einen Prozess in einem Unternehmen noch ein bisschen schneller machen, sondern wirklich die Chance haben, für die Menschen das Leben ein Stück besser zu machen, indem es auch angenehmer wird oder sicherer wird. Oder wir arbeiten ja heute an Projekten, wo wir über Sensorik die Verhaltensweisen, die Bewegung oder auch die Körperdaten von Menschen nehmen und zum Beispiel Assistenzsysteme entwickeln, ja, das Frühwarnsysteme für Erkrankungen oder Frühwarnsysteme für vielleicht auch Probleme beim Autofahren, Diagnosen auf Basis von großen Datensätzen im Gesundheitsbereich. Also wir machen ja so, muss ich sagen, wirklich tolle Sachen, wo wir in einer Art und Weise einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, der mich begeistert und den ich ehrlich gesagt früher so natürlich überhaupt nicht gesehen habe. und auch den wahrscheinlich auch nicht mir erhofft hätte oder so. Aber es ist etwas, was mich wirklich sehr befriedigt und vielleicht auch Teil dieser Faszination ist, dass wir da wirklich was machen, dass ich wirklich glaube, dass das einen Beitrag leistet, der wichtig ist. Und da freue ich mich. Denn da bewundere ich ansonsten jeden Menschen, der einen Beruf ausübt, der am Ende zufrieden ist und sagt, ich habe da was Tolles gemacht, ich habe da was gebaut oder ich habe da was erklärt oder ich habe da was geschaffen, ich war für einen Menschen da, wo man das am Ende des Tages sagen kann, zu sagen, ich habe da was Nützliches, was Wertvolles gemacht, das bewundere ich und bin glücklich, dass ich da in meinem Beruf auch ein bisschen sowas machen kann heutzutage.
Die Technik ist auch praktisch, wenn man sich auf ein Interview vorbereitet. Ich habe ihn natürlich gegoogelt und habe dann einmal den Lebenslauf angeschaut und habe dann gedacht, also wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich sagen, du wärst 70 und dein Tag hat 45 Stunden. Also es sind jenste Universitäten gewesen, in ganz verschiedenen Ländern, wo du geschafft hast. Du bist ja richtig rumgekommen, kann man sagen, oder?
Das ist lieb, dass du das sagst. Ich merke das vielleicht selber gar nicht so sehr. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich jetzt auch vielleicht auch jungen Menschen empfehlen kann oder jetzt auch, weil ich habe gerade vorhin gesagt, ich habe mich selber so lange gefragt, was will ich eigentlich machen mal in meinem Beruf? Und das war mir gar nicht so klar eigentlich, ne? Und was mich treibt, ist die Begeisterung und die Freude wirklich an dem, was ich tue. Also mir wird oft gar nicht bewusst, dass das vielleicht auch als eine Arbeit oder eine Leistung oder so sehr stark angesehen wird. Ich unterscheide da gar nicht so, wenn du liest, ne, ich habe hier vielleicht einen Lehrauftrag oder ich bin mal dorthin gegangen oder ich habe hier Publikationen und so gemacht und so. Das ist für mich eine absolute Freude, nicht? Und die einen machen vielleicht gern Gesellschaftsspiele. Ich mache gern meine Gesellschaftsspiele mit meinem Team, dass wir dort also dann an Dingen arbeiten. Finde es aber auch so inspirierend in meinem Umfeld, dass da so viel geht. Und das ist natürlich wieder etwas, was mich von vornherein begeistert hat an Liechtenstein und bis heute fasziniert, dass da so tolle Dinge passieren. Ein Beispiel vielleicht ist, wir haben jetzt aus dem Erasmus-Plus-Projekt heraus diese Transferaktivität geplant und durch diese Pandemiesituation konnten wir das nicht am Campus machen. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn da? Und dann kamen wir auf die Idee, so ein Innovationsfrühstück anzubieten. Und das haben wir gar nicht großartig beworben. Wir haben das über soziale Medien publiziert und wir haben dann über 160 Anmeldungen bekommen in wenigen Tagen. Und Menschen aus der Region, über die Region hinaus. Wir haben Partner in Wien und in Bayreuth, die haben da mitgemacht. Und das, ich muss sagen, das macht mir so eine Freude. Und das hat mich auch so inspiriert. Und da kommen wieder so viele neue Ideen. Wir haben jetzt alleine, wir haben schon dreimal das Breakfast durchgeführt. Wir sind mit so vielen spannenden Menschen in Kontakt gekommen. Wir haben von so vielen interessanten Dingen berichtet. Und allein jetzt auch mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich das aufgebaut habe, wir haben schon wieder so viel neue Ideen für Projekte und Veröffentlichungen und Angebote, die wir unterbreiten können aus Liechtenstein heraus. Das ist etwas, was mir dann einfach wirklich Spaß macht. Und ich glaube, wenn man auf sowas, das ist wieder Ausdruck dieser Dankbarkeit, die mir bewusst wird, dass es einfach schön ist, wenn man etwas tun kann, das einem Freude macht und dann fällt einem das gar nicht auf, dann sieht das vielleicht mehr aus als am Ende.
Nein, ich habe Zahlen. 400 wissenschaftliche Aufsätze, Autor und Herausgeber von 34 Büchern. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man so das erste Buch rausgibt? Ist das immer noch das gleiche Gefühl, auch nach 34 Büchern, oder ist das schon ganz was Besonderes?
Ja, das gebe ich. Da sprichst du natürlich jetzt noch einen ganz spannenden Punkt an. Ich kann mich sehr gut an mein erstes Buch erinnern und das ist auch wirklich eine unglaublich zufällige Situation gewesen. Und zwar ist das entstanden, als ich selber für mein Examen gebüffelt habe. Als ich selber für mein Diplom damals an der Uni Münster habe lernen müssen und das war auch alles gar nicht so einfach und so und ich hatte eine Lerngruppe und da hatte ich einen Kollegen, Bernd Robka, und mit dem habe ich zusammen gelernt. Und der war so ein ganz starker Mathematikertyp und ich eben ja so aus Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik-Sicht. Und wir haben dann festgestellt, Mensch, es gibt eigentlich gar nicht sowas wie eine Formelsammlung für Wirtschaftsinformatik. Also für jede Mathematik irgendwie Statistik oder so, da gibt es so Formelsammlungen. So ein Buch hat jeder Student irgendwie. Und jetzt in der Wirtschaftsinformatik hat man, das macht es vielleicht schwierig, nicht nur mit Formeln zu tun, sondern auch manchmal mit Schemata. Ne, da gibt es irgendwie so ein Schaubild oder so einen Ordnungsrahmen oder sowas. Und das muss man irgendwie genau wissen. Das zeigt die Wirkungsfelder von etwas oder so. Oder eine Methode oder so. Und es gibt vielleicht auch viele Tabellen. Und dann kamen wir wirklich so bei dem eigenen Lernen, wir haben uns immer so Skripte gemacht, so Zusammenfassungen von, mussten ja damals immer alles mitschreiben, was die Professoren geschrieben haben. Das ist ja nicht so schön digital gewesen wie heute. Und dann waren wir schon immer froh, wenn wir abgetippt haben, was wir da irgendwo mit Handschrift irgendwie mitgeschrieben haben in der Vorlesung. Und dann saßen wir hinterher da mit all diesen tollen Skripten. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir müssten die eigentlich veröffentlichen. Das muss doch, wenn das für uns nützlich war, um zu lernen für die Prüfung, dann ist das für andere bestimmt auch nützlich zu lernen in der Prüfung. Und dann kommt wieder, muss ich sagen, wirklich ein großer Glücksfall. Ich hatte einen wundervollen Professor damals, bei dem ich auch als wissenschaftliche Hilfskraft habe arbeiten können. Der Heinz-Lothar Grob ist emeritiert mittlerweile an der Universität Münster. Und er hatte selber schon so viele Bücher gemacht. Und mit dem habe ich das einfach mal erzählt und gesagt, was würden Sie eigentlich davon halten und so. Und er meinte, großartige Idee, ich rufe beim Verlag an und dann können Sie das veröffentlichen. Denn wenn ich da angerufen hätte, hätte man mich überhaupt irgendwie angehört, was ich da vorhabe. Ja. Aber ich hatte wirklich dann so einen tollen väterlichen Gönner, der sich bemüht hat und mir da die Tür geöffnet hat. Und dann kam das, dass ich also kaum hatte ich das Examen, da war diese Formelsammlung raus. Das war auch ein echt ziemlicher Bestseller. Ist dann in mehreren Auflagen herausgekommen und mittlerweile ist sie auch so als so ein digitales Angebot auf dem Markt. Und das war natürlich unglaublich aufregend. Ne? Und da war ja noch nicht mal, das war jetzt ein Buch, da stand gar nicht mal viel Text drin. Das waren ja fast nur so Bildchen, die wir da zusammen kopiert hatten. Also das war noch relativ einfach. Das zweite Buch war dann meine Doktorarbeit. Das hat ein bisschen mehr wehgetan, muss ich sagen. Und da stand mehr Text drin. Aber es ist natürlich schon so, dass man da Routine bekommt. Und das ist etwas, wir denken, indem wir auch Dinge aufschreiben. Und das ist vielleicht, das ist ja ein Konstruktionsprozess, das ist ein Bauen, das ist ein Gestalten und ist unsere Ausdrucksform. Und es kommt auch ein ganz wichtiger Punkt dazu. Ich arbeite mittlerweile ja sehr stark im Team, nicht nur mit meinem eigenen Team hier in Liechtenstein, sondern mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt. Und das muss ich sagen, ist etwas, was mich halt brutal motiviert. Einfach, macht das nicht für mich, macht das nicht nur für die Sache, sondern auch einfach aus Sportsgeist, weil es eine Freude macht. Das sind alles auch Menschen, die mir am Herzen liegen. Das sind Freunde und nicht nur Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man sowas zusammen macht im Schwung, ich glaube, das kennen wir alle, da denkt man, da guckt man nicht auf die Uhr, ne? Da kann man dann einfach gar nicht mehr aufhören irgendwann.
Eine letzte Frage noch, was die Vergangenheit anbelangt. Ja. Du hast auch ganz viele Auszeichnungen bekommen. Gibt es eine, wo dir am meisten geehrt hat, wo du am meisten Freude damit gehabt hast, dass du die bekommen hast?
Ich freue mich wirklich über jede Anerkennung. Das passiert ja auch eigentlich am Ende nicht oft, dass man wirklich mal Anerkennung wirklich oder Wertschätzung erfährt. Ich denke, jedes persönliche Wort, das ich von Kolleginnen und Kollegen oder auch in der Zusammenarbeit mit Hilti oder dem Land unserer Universität bekomme, das Anerkennung ausdrückt, finde ich, das ist mir sehr, sehr wichtig und vielleicht wichtiger noch als irgendwelche Preise, die so im Internet stehen. Aber von diesen Auszeichnungen besonders froh bin ich über die Ernennung zum Fellow der Association for Information Systems. Das ist der Weltverband für Wirtschaftsinformatik. Und das ist eigentlich fast so eine Lebenswerkauszeichnung, die ich letztes Jahr in München auf der Welt Information Systems Conference, die wandert immer um die Welt eigentlich und die war zufällig in München und ich habe dort diese Auszeichnung bekommen und das würdigt eigentlich so das gesamte Werk, was man vollbracht hat und da habe ich eigentlich das Gefühl, stehe ich ja eher noch am Anfang bald als irgendwie am Ende eines Lebenswerks und das hat mich schon sehr gerührt, muss ich sagen, dass dort die internationale Community auch der Meinung ist, man schaut dann also jetzt nicht nur auf Publikationen, man schaut auch auf das, was ist geleistet worden in der Lehre, was ist auch an Aufbau Arbeit geleistet worden. Man schätzt und kennt mittlerweile den Standort Liechtenstein ja überall eigentlich in der Wirtschaftsinformatik und empfindet das natürlich auch als beeindruckend, was wir hier geleistet haben, auch zusammen mit den verschiedenen Partnern in Regierung und Wirtschaft und Verwaltung und Wissenschaft und all dieses Wirken quasi dieser letzten 14 Jahre ist dort eben sehr anerkannt worden durch diese Auszeichnung. Das ist etwas, über das ich schon nachhaltig mich sehr freue oder sehr dankbar dafür bin, froh.
Wir sind beim Hier und Jetzt. Das Jahr 2020 ist für alle ein Ausnahmejahr. Es ist alles anders mit der Corona-Pandemie, wo praktisch jedes Leben ein bisschen durcheinander gerüttelt hat. Wie war es für dich persönlich gewesen? Dieses Jahr, jetzt sei es die erste Welle, sei es jetzt die zweite, wir haben uns ja öfters gesehen in dieser Zeit. Ja.
Das ist schon eine unglaubliche, wir sprechen oft so von Disruption bei uns, ne? Also das ist natürlich die Disruption schlechthin, da hat ja niemand mit gerechnet und das hat alles wirklich total verändert. Und ich glaube, wir sind ja immer noch nicht ganz verstanden oder sind ja immer noch mittendrin in dieser Veränderung. Also Das ist schon extrem. Das hätte ja wirklich, und was mich immer verblüfft, ist, dass das ja niemand irgendwie hat kommen sehen. Ne? Das ist ja wie bei den großen Wirtschaftskrisen oder so. Hinterher sind alle immer stark da drin, das irgendwie zu rekonstruieren, wie das hat kommen können. Aber wir haben ja irgendwie im März und Januar und so noch da zusammengesessen und keiner hat das überhaupt irgendwie gesehen. Ne? Für mich war das persönlich, ich hatte im Frühjahrsemester einen Lehrauftrag an der Universität Luzern und bin dorthin gefahren, noch an einem Freitag. Und das war das schon eigentlich ein bisschen bekannt, dass man doch vielleicht eigentlich jetzt vorsichtiger sein sollte. Und wir hatten hier auch schon diskutiert bei uns, ob wir da nicht schließen. Und in Luzern war aber dann am Freitag noch offen und ich hatte noch unterrichtet präsent. Und im Hotel in der Nacht kam dann das Mail, dass zugemacht wird. Und das war für mich, muss ich sagen, so ging das für mich los, eigentlich mit einem ziemlichen Ruck irgendwo. Und ich habe dann auch überlegt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Nach Hause fahren bringt ja eigentlich in dem Fall jetzt auch nichts. War schon mitten in der Nacht und die Studierenden hatten ja sich auch den Tag freigehalten, den Samstag, und ich auch. Und habe gesagt, dann mache ich das, dann mache ich das halt online. Und dann bin ich also wirklich innerhalb von Minuten mehr oder weniger gerade, ne, habe ich mich dann eingestellt, gesagt, okay, ich mache das dann jetzt eben online. Und bin dann trotzdem in die Uni gefahren, die Studierenden nicht, hatte dann Raum und habe dann von dort aus über so eine Plattform eben da unterrichtet. Es war ja eine ganz besondere Situation und dann ging das natürlich intensiv weiter. Ich glaube, man war anfangs und ist fast heute noch so ein bisschen in so einem Schockstadium. Man hat auch fast so ein Erstarken gespürt, zu sagen, wir machen trotzdem weiter. Ne? Wir lassen uns davon jetzt irgendwie nicht unterkriegen und so. Und das muss ich sagen, finde ich bewundernswert, wie Menschen das auf sich genommen haben und was jeder Einzelne da auch in den Familien und Unternehmen leistet und geleistet hat, aber immer noch leistet. Und dann natürlich das Homeschooling, ganz neue Situation. Wir sind zu der Zeit gerade eingezogen in Rugell, hatten noch kein Internet. Wir haben jetzt ist noch mal eine ganz neue Entwicklung. Wir haben jetzt Internet zu Hause, das muss man sich vorstellen. Großartig. Und da fühlt sich dann noch mal das Leben ein bisschen anders an. Aber ich habe den Lockdown dann quasi auch noch ohne. Bin ich immer mit dem Fahrrad dann gerne in die Uni gefahren, wenn ich dann dort Vorlesungen gemacht habe. Bei mir ins Büro, da war ja dann auch keiner. Und dort hatte ich ja eine gute Internetverbindung. Und das Wetter war ja zum Glück hervorragend. So hat man da dann auch versucht, bewusst ein bisschen mehr Sport zu machen und so. Das war dann eine irre Zeit. Ist ja schon verblüfft, mit wie viel wenig Reisen es dann auch irgendwo doch geht. Nicht? Das hat natürlich für die Familie teilweise positive Effekte gehabt. War aber auch notwendig auf der anderen Seite, dass man sich eben auch kümmert, natürlich mit Homeschooling. Meine Frau ist ja auch berufstätig an der Pädagogischen Hochschule in Chur. Und von daher ist man eigentlich nicht darauf eingestellt, dass die Kinder die ganze Zeit zu Hause sind. Ne?
Also es hätte Unterricht gegeben von zu Hause. Nein, die hätten ja noch am Internet gehabt. Also
ja, genau. Ja, wir sind übers Handy immer rein, was aber in Rugell nicht ganz so einfach war, wie in Eschen. Und Glasfaser kam dann aber erst. Aber das eben, weiß nicht, das war aber mit fast wirklich so eine Pionierzeit nochmal, also wirklich erfrischend unprofessionell in gewisser Hinsicht, weil man ja wirklich überhaupt nicht drauf eingestellt war auf diese Situation. Und das ist aber auch so ein Aspekt, den ich am Ende wirklich auch extrem schätze, finde ich, dass wir nicht nur, dass es sich da jeder irgendwie durchgebissen hat, wir sitzen bis heute alle da im gleichen Boot und niemandem ging das jetzt gerade mal so super leicht von der Hand und irgendwo rückt man natürlich auch nochmal näher zusammen vielleicht. Wobei ich sagen muss natürlich jetzt, es gibt sicherlich Wirtschaftsbereiche und gesellschaftliche Bereiche, die jetzt im Einzelhandel, Gastronomie, Events oder so, ne, ganz anders getroffen sind. Und das finde ich ist natürlich ganz, ganz schwerwiegend. Und da würde ich auch versuchen natürlich, wo es nur irgendwie geht, zu unterstützen. Da sind wir natürlich jetzt in unserem Bereich in einer Situation, wo wir die Möglichkeit haben, digital gehen zu können. Das war ja in vielen anderen Bereichen gar nicht möglich. Also das möchte ich jetzt wirklich nochmal zum Ausdruck bringen. Wenn ich das so schilder, wie ich das erlebt habe, ist das natürlich mein ganz eigenes Erlebnis da gewesen. Aber es ist dann ja irgendwo eine interessante Herausforderung. Wir haben viel gelernt. Ich glaube, wir sind alle noch näher zusammengerückt, auch in den Familien. Die Kinder wissen noch mehr. Ich habe unsere Kinder immer gerne mit an die Uni genommen auch. Die kennen das. Das war schon von daher kein großer Unterschied eigentlich. Aber man ist vielleicht noch näher zusammengerückt und hat noch mehr erlebt, wie die Kinder selber dann lernen und man mit ihnen lernt und die Kinder erlebt, wie man selber auch arbeitet und so. Man sich aber auch dann einteilt, arrangiert und seine Freizeit irgendwo findet. Das ist für viele Menschen nämlich auch, zeigt unsere Forschung auch gar nicht einfach, dass man sich das ja dann doch ein bisschen mehr selber strukturieren muss, weil es nicht irgendwie so von außen strukturiert wird. Ich glaube, wir haben ja auch da wieder in Liechtenstein eigentlich glückliche Ausgangslage ja doch, dass wir jetzt auch selbst eine Lockdown-Situation und jetzt einmal gesellschaftlich und privat ja doch noch in einer sehr, sehr lebenswerten Region erleben dürfen mit einer gewissen Distance, die ja irgendwie by nature fast da mit daherkommt und auch eine wundervolle Natur haben, die man dann genießen kann, um rauszugehen. Und wenn, ist nicht, wie ich man sich jetzt fühlen würde, wenn man da in so einer irren Großstadt, in so einer Megacity oder so, oder irgendwo in seiner Mansarde leben würde oder so. Das wäre natürlich sicherlich noch schwieriger, ne?
Wie hat sich das jetzt entwickelt? Das ist ja schon einige Monate her, wo das Ganze gestartet hat. Jetzt ist die Uni im Zwangslockdown, oder? Wissen wir alle, seit der Halloween-Party, wo sich zu viele infiziert haben. Sprich, wieder Homeschooling, Fernunterricht. Wie hat sich das jetzt entwickelt? Also ist das jetzt schon Normalität geworden, oder?
Also ich empfinde es als eigentlich eine Errungenschaft auch dieser Vergangenheit, dass wir es an der Universität und in vielen anderen Universitäten oder auch Unternehmen, die ich kenne, geschafft haben, tatsächlich heute ganz anders zwischen diesen Modi zu wechseln, als wir das natürlich im Frühjahr 2020 imstande waren. Also wir empfinden es natürlich jetzt an der Universität als bedauerlich, dass wir nicht stärker mit den Studierenden vor Ort dort uns austauschen können und auch mit Vertretern aus dem Land austauschen können. Wir sind ja sonst schon eine Plattform, wo ganz viel passiert, was ganz wertvoll ist. Aber auf der anderen Seite ist es sehr gut möglich, muss ich sagen, in so einem, wie so ein, ich empfinde, das vergleichs manchmal mit so einem abgesicherten Modus, ne? Manchmal, wenn einem der Rechner abschmiert, dann darf man den ja im abgesicherten Modus wieder hochfahren. Und dann funktioniert das nicht ganz so gut, aber es funktioniert, ja, ne? Und so ein bisschen so ein abgesicherter Modus ist das, in dem man gehen kann. Und das finde ich gut. Und was ich persönlich, muss ich sagen, auch wirklich faszinierend finde, ist der Gedanke zu überlegen, können wir denn die Werte, für die wir stehen, jetzt in dieser Welt neu erfinden? Also wir stehen ja jetzt, und alle Unternehmen stehen ja für Werte, wir stehen jetzt für natürliche Persönlichkeit und ein familiäres, intensives Lernumfeld, Persönlichkeitsentwicklung, Networking. Das ist ja nicht ausgeschlossen in der digitalen Welt, ne? Und wie können wir es jetzt schaffen, auch diese Elemente in der digitalen Welt rüberzubringen, wie zum Beispiel über so etwas wie so ein Frühstück, dass man sich einfach mal um 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr mit 160 Praktikern trifft und austauscht, ganz persönlich, locker, casual, ohne da großartig steif Vorträge zu halten, sondern einfach mal miteinander über so Themen spricht, ein bisschen was vorstellt und ansonsten auch jedem die Möglichkeit gibt, sich einzubringen. Wir haben die Studierenden dazu eingeladen, wir haben Mitarbeiter dazu eingeladen und so, wir haben Forschungspartner dazu eingeladen, einfach plötzlich Begegnungsmöglichkeiten schafft, die es auch wirklich rüberbringen. Erstens diese persönlichen Werte, zweitens für die, die noch nicht in Liechtenstein waren, plötzlich sehen, wow, da gibt es einen Liechtenstein und das ist ja ein ganz spannender, toller Standort, wo Innovation, digitale Innovation, Bildung, Wissensgesellschaft, Networking stattfindet. Wir können, und das ist etwas, was mich auch fasziniert, natürlich über digitale Technologien heute ganz anders auch wirken. Wir haben eine viel größere Reichweite noch. Ich glaube, ich im letzten Gespräch schon mal kurz drüber uns unterhalten, dass also auch Kurse, die wir anbieten, die früher nur regional abgerufen wurden von einigen Teilnehmern, die im Faktor 10 wenigstens, dass wir mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Wir haben Kurse teilweise 4-mal durchführen müssen, dürfen in Folge, weil dort die Nachfrage so groß war. Und das empfinde ich natürlich einerseits als Wissenschaftler großartig, weil man wirkt eben ja doch noch weiter. Die Dinge, die man tut, die werden von noch mehr Menschen gesehen. Man lernt auch von noch mehr Menschen, mit denen man interagiert. Und jetzt auch aus Sicht der Standortförderung ist das natürlich auch so. Wir haben immer mehr die Möglichkeit, den Standort auch in Szene zu setzen, ohne dass wir von den Menschen erwarten, dass sie daherkommen, um den Standort zu erleben. Und natürlich wollen wir auch, dass die Menschen daherkommen. Das ist natürlich noch eine viel intensivere Erfahrung. Aber einmal als Vorstufe und im Moment auch als einzige Möglichkeit, aber durchaus auch noch, um noch mehr Menschen zu erreichen, die dann aufmerksam werden auf das, was wir hier tun. Das empfinde ich als spannend im Moment.
So viele Herausforderungen, die Corona-Pandemie mit sich bringt, hat sie auch Vorteile. Digitalisierungsschub ist in aller Munde und wir haben schon Interviews dazu geführt. Ich traue mir jetzt mal sagen, die Uni hat da wirklich auch aus der Not eine Tugend gemacht. Schon sehr früh in dem Lockdown haben wir euch überlegt, was können wir dazu beitragen. Und eigentlich habe ich von der ersten Studie gestartet zum Thema Corona. Mhm. Und was ist es dort zusammen gefasst gegangen?
Also wir haben, gerade als der Lockdown startete und ich eigentlich aus diesem, von diesem Lehrauftrag, wie ich gerade gesagt, nach Hause kam und dann da saß und die neue Mitarbeiter in dem Moment auch, mit denen ich gesprochen habe, eben auch dann online und wir hatten überlegt, was kann man eigentlich tun? Ich habe mir gedacht, wir müssten eigentlich wirklich mal analysieren, wie Menschen das jetzt erleben, wie Menschen das jetzt empfinden. Und da gibt es eben so eine Möglichkeit, Texte im Internet zu analysieren über Algorithmen. Man spricht also von Text Analytics, Text Mining hat man vielleicht schon mal gehört. Also das, was so auf sozialen Medien wie Twitter oder Instagram oder Facebook oder LinkedIn so geschrieben wird. Da stehen ja ganz viele Beschreibungen von Empfindungen, von Meinungen von Menschen, die interessant sind, weil sie nicht irgendwie abgefragt sind, sondern weil das Mitteilungen sind, die Menschen eigentlich unaufgefordert machen. Wir sprechen also von naturally occurring data. Also das ist irgendwie Daten, die normal entstehen. Und das sind dann mehrere Millionen von solchen Meldungen, die Menschen da eben machen. Und die sind schon öffentlich zugänglich und die können dann über Algorithmen analysiert werden. Und das fanden wir, kam sehr früh da eben auf die Idee, zu Beginn des Lockdowns schon zu schauen, Mensch, da schreiben doch bestimmt Menschen jetzt über ihre erste Vorlesung online oder über ihre erste Woche im Lockdown und so, wie sie es erlebt haben. Und da kann man dann so Filter setzen und sich diese Tweets alle runterladen zu gewissen Themen, also diese Nachrichten. Und die haben wir dann alle gesammelt und sind da über 6 Millionen von diesen Nachrichten haben wir da angesammelt und die dann außen natürlich bereinigt und so am Ende haben wir 3 Millionen von denen dann in diese Studie mit reingenommen und haben dann aber analysiert, über welche Themen schreiben denn die Menschen da und haben dann untersucht, was fanden Menschen eigentlich toll und was fanden sie nicht so toll.
Also und was ist die Antwort aus dem Haus?
Also was fanden Menschen toll? Also erstmal fanden Menschen toll, dass sie überhaupt haben weitermachen können. Also das war eine interessante Beobachtung, dass wir gesehen haben, dass eigentlich die meisten sich sehr positiv geäußert hatten darüber und erfreut darüber gezeigt haben, dass es ja doch möglich ist, seinem Beruf weiter nachzugehen. Dass man viele Menschen haben in dem Moment erkannt, dass die Digitalisierung jetzt mal in Anführungsstrichen nicht nur hilft, innovativer und effizienter zu werden, sondern für uns tatsächlich auch so einen abgesicherten Modus bietet. Und das ist eine wichtige Erkenntnis gewesen. Eine andere Erkenntnis war, und das ist, glaube ich, ziemlich erstmalig wirklich analysiert worden in unserer Studie durch diese Situation, dass diese digitalen Technologien nun wirklich sehr, sehr stark auch im privaten Umfeld genutzt worden sind. Es hat ja Yoga-Classes gegeben, es hat Gottesdienste gegeben, es hat Brettspiele gegeben, es hat Teestundenrunden gegeben, es hat Abendveranstaltungen gegeben, wo man sich einfach privat mal getroffen hat und gesagt, komm, wollen wir einen Tee zusammen trinken? Und dann hat man sich vor den Monitor gesetzt und auf sowas wäre man ja vorher eigentlich nicht gekommen. Und interessanterweise nimmt das ja so diese regionale Distanz aus dem Spiel. Das spielt ja im Moment keine Rolle mehr, ob ich dann in Rugell von meinem PC sitze und meinen Tee oder mein Bier trinke und mein Kollege sitzt in Schaan oder ob der Kollege jetzt plötzlich in Kopenhagen oder in Rotterdam oder in Helsinki oder vielleicht auch in New York sitzt oder irgendwo anders auf der Welt. Nur die Zeitzonen spielen eigentlich ja noch eine Rolle. Und das hat ganz interessanterweise dazu geführt, dass Menschen plötzlich alte Kontakte wiederbelebt haben, mit Menschen Kontakte aufgenommen haben, denen sie früher keinen Kontakt hatten, weil sie nicht in ihrem regionalen Umfeld war, weil man sich nicht über den Weg gelaufen ist. Aber irgendwie hat man gedacht, ja Mensch, wenn ich sowieso, oder hat das, ich weiß nicht, ob man das gedacht hat, oder man hat es getan, dass man gesehen hat, wenn ich das sowieso virtuell mache, dann könnte ich doch auch mal vielleicht den Stefan damals, den ich da doch in der Schule, habe doch ewig nicht gesehen, ne? Oder die Petra oder so, könnte ich doch auch mal gucken. Und dann googelt man, dann findet man sich und verabredet sich. Und so hat es eigentlich im Privatleben auch dazu geführt, eigentlich eine viel stärkere Wiederbelebung von zum Beispiel Kontakten aus der Schule, ehemalige Bekannte, die jetzt ganz woanders irgendwo leben auf der Welt.
Sie haben gesehen, wo Sie das Studium gemacht haben, hätten Sie nicht gedacht, dass es irgendwann einmal quasi der Computer für die Hosentasche geht und dass man das Haus kann, sowohl Licht als Sound als auch Heizung, alles digital über eine App steuern. Kann man in Zukunft schauen? Also haben Sie ein Gefühl oder eine Idee, wie das in 10, 20 Jahren nochmal weitergeht? Weil eigentlich hat man schon das Gefühl, wir sind schon so schnell, so weit gekommen, wohin kann das noch gehen, oder?
20 Jahre, das würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht trauen, in die Zukunft zu blicken. Ich würde mal meinen, 5 Jahre sind wahrscheinlich schon sportlich. Ich habe gehört, viele namhafte Unternehmen haben aufgehört, jenseits von 3 Jahren überhaupt in die Zukunft zu planen. Und wenn wir heute selber auch schauen, Studierende haben mich heute auch gefragt, wie machen wir eigentlich die Prüfungen und so, als wir Vorlesungen hatten. Und die wären jetzt dann im Januar und ich habe gesagt, wir sagen euch das dann bald hier, sobald wir wissen nicht, wie es im Januar ist. Und sagen, das finden wir natürlich Lösungen für. Aber man schaut im Moment ja gerade, aber das ist hoffentlich ja dann eine Ausnahmesituation, ja wirklich schon nur noch monateweise und traut sich gar nicht mehr zu, überhaupt die Zukunft zu prognostizieren. Das bringt einen ganz wesentlichen Aspekt mit sich und der hat mit der Anpassungsfähigkeit zu tun. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wenn man überhaupt etwas vorhersehen kann, dann, dass die Vorhersehbarkeit immer weniger wird, ja, oder? Also wenn ich was über die Zukunft sagen kann, ist dann, dass ich die mit Sicherheit immer weniger vorhersehen kann. Und das bedeutet, dass ich mich als Mensch und wir uns alle als Menschen immer stärker auf Situationen einstellen können müssen, die wir eben nicht vorhersehen. Das hat erhebliche Konsequenzen. Ich glaube, das versteht jeder. Das hat erhebliche Konsequenzen für die Bildung, das hat erhebliche Konsequenzen für die Kultur. Ich muss eigentlich es schaffen, wenn ich jetzt an unsere Kinder denke, die müssen glückliche Menschen werden in einer Umgebung, die sie eigentlich systematisch nicht unter Kontrolle haben. Also ich muss ich diesen Wunsch nach Kontrolle aufgeben zugunsten eines Genusses darin, irgendwo so die Wellen zu reiten. Ja, also ist natürlich ein irres Bild und wahrscheinlich ist das jetzt auch nicht das ganz Extrem, sondern irgendwo pendelt sich das wahrscheinlich in der Mitte ein, aber dieses Pendel schwenkt auf jeden Fall wesentlich stärker in diese Richtung aus, dass ich eben in einer unvorhersehbaren Situation, das heißt, ich muss improvisieren können, ja, ich muss irgendwie mehr Jazz spielen können, ja, und ich muss irgendwo diese Agilität haben. Das bedeutet, ich muss auch spüren, was passiert eigentlich. Ich muss mich sehr schnell informieren können. Ich muss schnell Informationen verarbeiten. Ich muss auch dann, das sind eben die Werte, muss imstande sein und bereit sein, mich auch schnell zu verändern. Und das sollte mir nicht nur gelingen irgendwie, sondern ich sollte daran noch eine Freude empfinden am besten. Denn das wäre das wahrscheinlich das Größte. Denn dann ist der Garant, fröhlich und freund und glücklich zu werden, wahrscheinlich am stärksten gegeben.
Jan, ich habe gewusst, dass unsere Zeit nicht annähernd langt für das, was ich dich alles gern fragen möchte. Du bist ja so eine Frohnatur und ich finde es immer schön, wenn du wieder da bist, weil du irgendwie aus allem irgendwas Positives findest und einfach die Sachen immer positiv angehst und dann auch beweisest, dass meistens dann noch was Gutes dabei rauskommt. Gibt es irgendeinen Traum, wo der Jan von Brocke hat, wo er sieht, also das steht ganz oben noch auf meiner To-Do-Liste?
Oh, das ist eine extrem anspruchsvolle Frage. Ich denke, es sind wahrscheinlich sehr persönliche Träume. Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen in eine gute Zukunft gehen und glücklich sind und werden. Und wenn ich an Menschen denke, denke ich natürlich an die Menschen, die mir bekannt sind. Wir haben Kinder, die leben in dieser Welt. Wir haben alle, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben alle Kinder und Familie und Freunde. Und mein Traum wäre, dass sich das alles gut entwickelt und dass die Menschen glücklich werden und dass wir dort auch dann die Weichen so stellen können, dass eine solche Glücklichkeit und Zufriedenheit damit einhergeht. Und ich glaube, das hat zu tun mit natürlichem Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Es hat damit zu tun mit dem Erhalt von Natur und Umwelt. Und es hat aber auch mit kulturellen Dingen zu tun. Wie gehen wir miteinander um? Gehen wir freundlich, wertschätzend, motivierend miteinander um? Gehen wir vertrauensvoll miteinander um? Ich glaube, das sind so so Faktoren, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das ist heutzutage erstaunlich. Ich hätte nie gedacht, dass mir das mal so bewusst wird. Aber das ist heute, glaube ich, gar nicht mehr so gegeben. Oder nicht mehr so, ich, gar nicht mehr so sicher vielleicht wie noch vor 10 Jahren oder so oder vielleicht auch noch wie vor 5 Jahren, weil eben sich alles auch so schnell verändert. Also wir müssen versuchen, wirklich an Werten auch festzuhalten und an Dingen festzuhalten, die uns bei all dieser Dynamik und dieser Veränderungsgeschwindigkeit irgendwo Halt und Bedeutung auch geben. Also Bedeutung für, warum machen wir das denn eigentlich alles? Wir machen das ja nicht noch, um irgendwie noch schneller und höher und weiter zu kommen oder um nochmal was zu erfinden oder irgendwo so. Es soll ja alles Mittel zum Zweck sein. Und mein Traum wäre, dass die Welt da auch noch stärker es schafft zu verstehen oder das auch einzulösen, dass es eben auch wirklich um Werte geht, menschliche Werte geht, um etwas geht, für das wir uns einsetzen, dass uns unsere Kinder und Kindeskinder glücklich werden lässt. Also das klingt, ich mir ist bewusst, das ist wahrscheinlich etwas unkonkret. Ich hätte wahrscheinlich auch ein paar konkretere Wünsche, aber die schreibe ich dann dem Weihnachtsmann auf den
Zettel. Ganz geheim. Nein, weißt du, was das Schöne an diesen Wünschen ist, wo du geäußert hast? Die Leute sagen ja immer gern, es sind alle anderen dafür zuständig, dass das und das und jenes anders und besser wird. Ja. Aber die Sache, die du jetzt gesehen hast, da ist jeder für sich selber verantwortlich. Das da kann, so, ja. kann jeder selber genau. den Beitrag dazu beisteuern, dass es ihm und dass es im Umfeld besser und gut geht. Und genau. ich glaube, das ist so die Key Message aus dem Ganzen, die ich jetzt nehme.
Das ist sehr schön, dass du das so sagst. Das ist genau meine Meinung, die ich mich ja auch, ich frage mich da ja auch, was kann ich denn tun? Man ist ja doch oft so. Also man tut, was man tun kann und das ist ja auch toll, finde ich, dass sich jeder Mühe gibt, aber ich glaube am Ende, man hat dann oft große Gedanken, aber kommt auf das an, was man einfach ganz konkret in seinem Umfeld tut und wenn wir das alle tun, dann haben wir schon viel Positives erreicht.
Das sind die kleinen Sachen, jeden genau. Tag eine gute Tat zum Beispiel und schon hat man viel besser gemacht.
Total.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben Jan von Brocke genauso gleich gern zugehört, wie ich das immer mache. Ich freue mich sehr, dass er da war, heute Vormittag da bei uns. Dankeschön und alles Gute.
Ganz herzlichen Dank.